Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
Hallo aus Wien.
Und Servus aus Wien.
Und Moin aus Hamburg.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ich bin der Max, das ist die Fabiola und das ist der Julian.
Und ich bin Archäologin, der Max ist Numismatiker und der Julian, der ist Epigraphiker. Und wir treffen uns ab und zu immer mal wieder, ich sag mal jetzt hoffentlich auch wieder häufiger, um über die Antike zu sprechen, von der wir nämlich alle gemeinsam sehr, sehr fasziniert sind. Und heute ist es wieder soweit. Wir haben unseren Lieblingsgast Julian dabei. Wie geht's euch beiden denn?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder treffen heute für die Aufnahme. Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich hatte eine sehr ereignisreiche und erlebnisreiche Zeit, vor allem in den letzten Wochen, weil wir ja auch in Athen waren zusammen, Fabiola.
Genau, eigentlich hätte ich statt Hallo, hätte ich eigentlich Kalimera sagen müssen. Wir waren gemeinsam in Athen und haben eine Reise mit interessierten Studis von der Uni Hamburg gemacht.
Ja, genau, die ganze Geschichte ging damit los, dass ich ein Proseminar unterrichtet hatte an der Universität Hamburg zum Thema Alltag in Athen, das Leben in einer antiken Großstadt. Und wir haben uns da gewisse Bereiche in der antiken Stadt herausgenommen und dann versucht, das Alltagsleben an diesen Orten nachzuvollziehen in der Antike. Und während des Seminars ist mir dann wirklich die Idee immer klar so gekommen, dass wir eigentlich, um den Alltag in Athen nachvollziehen zu können, auch wirklich nach Athen reisen müssten. Und ich habe das dann vorgeschlagen, den TeilnehmerInnen des Proseminars, und dann haben sich tatsächlich 12 Personen gefunden, die in ihrem Urlaub, also ganz freiwillig, ohne irgendwelche Credit Points zu bekommen und irgendwelche Leistungen erbringen zu müssen, sondern wirklich ganz freiwillig im Urlaub nach Athen reisen wollten.
Klingt so großartig, ich bin ganz, ganz neidisch. Vor allem, weil Fabiola da auch mitgefahren ist.
Ja, ich war auch nur in meinem Urlaub natürlich mit dabei. Niemand musste Referate vorbereiten. Und dann sind wir gemeinsam mit Julian durch die Stadt gegangen, haben gemeinsam das antike und das moderne Athen entdeckt, haben uns natürlich die Museen angesehen. Und ich glaube, wir hatten alle ein paar nette 3 Tage.
Das Ziel war ja wirklich, dass wir einen schönen Mix aus Antike und Geschichte, also so ein bisschen den Themen des Seminars irgendwie zusammenstellen im Tagesprogramm, aber eben dann auch nicht allzu streng sind in der Zeitplanung, sondern auch viel Pausen gemacht hatten, gut gegessen haben und ja, einfach Athen wirklich auch in vollen Zügen genossen dann hatten.
Ich glaube, am Ende waren deine Studierenden, abgesehen natürlich von den großen antiken Bauwerken, die wir gesehen haben, am meisten begeistert von diesem einen Raki, oder?
Ja, von Psimeni Raki.
Sie haben ihn immer Franzbrötchen Raki genannt.
Das hat schon was, weil so Raki ist halt ein Schnaps, der auf Traubenbasis gewonnen wird. Und dieser Psimeni Raki heißt eigentlich also gekochter Raki. Und der ist deshalb gekocht, weil der mit Zucker und vor allem mit Zimt so ein bisschen gekocht wird, ganz leicht natürlich, dass nicht der ganze Alkohol gleich verdunstet. Und das hat aber dann wirklich sowas wie Franzbrötchen. Also die sind ja auch sehr zimthaltig und vom Geschmack her konnte man das wirklich vergleichen.
Hat für mich nach Weihnachten geschmeckt.
Ja, für die HamburgerInnen war das natürlich schon ein großes Highlight, plötzlich Franzbrötchen-Likör in Athen zu trinken. Und dann noch aufs Haus. Also das war sogar noch in der Taverne, da haben wir dann am Ende des Abends noch kleine Gläser und Franzbrötchenlikör aufs Haus bekommen.
Franzbrötchen ist ja auch sowas, was ich ganz stark vermisse aus Deutschland. Also Wien ist cool, aber Franzbrötchen sind schon auch sehr, sehr gut.
Ich glaube, ich habe noch nie ein Franzbrötchen gegessen.
Das muss sich ändern, auf jeden Fall. Fabiola, du bist ja bald wieder in Hamburg und dann werde ich dir auf jeden Fall ein Franzbrötchen kaufen.
Ich freue mich drauf.
Bin ich sehr gespannt.
Gut, abgesehen von Speis und Trank gibt es ja in Athen, habe ich gehört und habe ich gesehen, auch viele großartige Zeugnisse aus der Antike. Und was ich absolut unglaublich fand, Julian und ich waren gemeinsam in einem Apartment, was wir uns für die Zeit gemietet hatten. Und ich kam ein bisschen später an und da hat Julian mir direkt eine Nachricht geschrieben, oh mein Gott, Fabiola, du wirst nicht glauben, was wir bei uns im Innenhof stehen haben.
Tatsächlich habe ich das auch erst am zweiten Tag bemerkt. Also wir kamen auch am Abend an und da war es schon dunkel und haben wir den Innenhof gar nicht so wirklich bemerkt. Und dann am nächsten Tag habe ich mal diesen Balkon ein bisschen angeguckt und da war also tatsächlich im Innenhof auf Erdgeschossniveau ein Stück antike Mauer. Witzigerweise mit einem Sonnenschirm noch geschützt. Also
der sah wirklich aus wie ein Sonnenschirm, der am Strand steht.
Sonnenregenschirm quasi, das mit einem kleinen Schild auch dazu. Also ein Stück von einer Mauer, 4. Jahrhundert vor Christus. Und das war für mich ziemlich unfassbar. Also wir haben wirklich zu dem Zeitpunkt gemerkt, wir wohnen wirklich mitten in der antiken Stadt oder besser gesagt auf der antiken Stadt.
Und auch total zufällig finde ich, dass das gerade bei uns im Innenhof steht. Also dass wirklich überall diese Zeugnisse aus der Antike sind. Das kann dir echt nur in Athen passieren, irre.
Und mittlerweile gibt es auch ein neues Tool, ein digitales Tool, das entwickelt wurde. Das heißt Mapping Ancient Athens. Ist ein ganz neues Projekt, das ich wirklich auch jedem Interessierten ans Herz legen kann, sich da mal ein bisschen durchzuklicken. Und zwar ist das eine interaktive Karte von Athen, vom Stadtzentrum der modernen Stadt Athen, wo die ganzen Bereiche mit Fundstellen kartiert sind. Also wo beispielsweise bei Gebäudekonstruktionen, bei U-Bahn-Bauten etc. auf antike Reste gestoßen wurde, die dann natürlich dokumentiert wurden und auch publiziert wurden. Und all diese Informationen sind jetzt auf einer interaktiven Karte zusammengefasst. Und da konnte ich also auf unsere Adresse klicken, konnte also die Stadt erkunden nach dem heutigen Straßensystem. Und siehe da, ich habe tatsächlich die Befunde in unserem Innenhof auf diesem Tool gefunden, auf dieser interaktiven Karte, und konnte also eine Abbildung des Grabungszustandes entdecken. Ich konnte auch Informationen zur Datierung, zum Befund nachvollziehen und ein wirkliches Aha-Erlebnis, Athen also auch im modernen Sinne und im antiken Sinne wahrzunehmen.
Wie detailliert ist diese Online-Karte?
Man kann das dann auch filtern, zum Beispiel, wenn man alle Indizien zu Wassersystemen, Abwassersystemen sehen will. Oder wenn man Mauergrundrisse, Hausbefunde, Heiligtumsbefunde sehen will. Das kann man alles filtern und dann also das Bild der antiken Stadt, das natürlich immer noch sehr, sehr lückenhaft ist, weil eben die Stadt heute ganz intensiv bebaut ist. Aber immerhin kann man durch diese Indizien dann ein recht eindeutiges Bild davon gewinnen, was man überhaupt weiß über die antike Stadt.
Das finde ich ja so spannend, dass im Prinzip ja heute so viel von den modernen Bauten überbaut ist und wir dann nur diese antiken Reste finden, wenn da eine Garage gebaut wird oder ein Keller und dann eben diese ganzen Notgrabungen, die im letzten Jahrhundert oder heute noch stattfinden und so eben diese zufälligen Bitzelchen herauskommen und dann eben das Mauerstück bei uns im Innenhof entdeckt wird.
Und genau das, dachte ich, ist ein schönes Thema für die heutige Episode, also Athen damals und heute, die heutige moderne Großstadt, in der etwa 3,5 Millionen Menschen leben, also etwa ein Drittel der Bevölkerung Griechenlands leben eben in Athen, und andererseits eine antike Polis, die wichtigste Polis der klassischen Zeit, die größte Polis, auch die bevölkerungsreichste Polis, an einem und demselben Ort. Und dass man das so ein bisschen vergleicht. Wie war die antike Alltagsrealität und wie können wir die Antike heute in der modernen Stadt noch wahrnehmen?
Und wir steigen doch auch ein bisschen in die Forschungsgeschichte ein, oder? Also was die Archäologen und Archäologinnen im letzten Jahrhundert so getrieben haben in der Stadt.
Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir noch diskutieren werden, weil eben Athen, das heutige Athen und die Wahrnehmung der Ruinen ganz stark geprägt ist von der Forschungsgeschichte, wie man Athen und das antike Athen präsentieren wollte und wie man das heute noch präsentiert bekommt, wenn man als Tourist, als Besucher in der Stadt den Ruinen nachgeht.
Ich bin gespannt.
Ich möchte, wenn wir jetzt uns wirklich mit Athen und auch der antiken Stadt befassen wollen, direkt mit einer Quelle einsteigen, und zwar mit einem antiken Reisebericht von Herakleides Kritikos. Herakleides Kritikos war ein Reiseschriftsteller, ein im Vergleich zu Pausanias beispielsweise ziemlich unbekannt. Ziemlich unbekannt deshalb, weil er eben auch nur fragmentarisch überliefert ist. Also man kennt seinen Bericht nur aus einzelnen Stücken und Athen kennt man eben auch aus einem Fragment. Herakleides Kritikos hat im 3. Jahrhundert vor Christus gelebt, also in frühhellenistischer Zeit, und beschreibt eben seine Ankunft in Athen, quasi ein Besucher, ein Tourist, auf der Durchreise der Athen beschreibt.
Also er ist ein richtiger Zeitgenosse auch.
Definitiv ein Zeitgenosse des Hellenismus, der also Athen in seiner persönlichen Wahrnehmung beschreibt. Und er schreibt Folgendes. Von Westen hinein in die Stadt Athen. Der Weg ist anmutig, umgeben von beackerten Feldern, für den Blick etwas Angenehmes. Die ganze Stadt ist völlig trocken, hat keine gute Wasserzufuhr und wegen ihres Alters einen ungünstigen Straßenverlauf. Die meisten Häuser sind schäbig, wenige brauchbar. Wenn Fremde sie unvermittelt sähen, würden sie wohl bezweifeln, ob dies denn die namhafte Stadt Athen sei. Nach nicht langer Zeit wird man es aber wohl glauben. Ein Odeion, das Allerschönste auf der Welt. Ein beachtliches Theater, groß und wunderbar. Ein prunkvolles Athenerheiligtum, schon aus der Ferne zu erblicken, sehenswert. Der sogenannte Parthenon, das Theater überragend, hinterlässt tiefe Bewunderung bei den Betrachtern. Ein Olympieion, zwar halbfertig, erweckt aber mit dem Gebäudegrundriss Bewunderung und wäre großartig, hätte man es nur fertiggestellt. Drei Gymnasien, Akademie, Lykeion, Kynosarges, ganz mit Bäumen bepflanzt und mit Gras bewachsenem Grund.
Ist jetzt erstmal nicht so das riesengute Zeugnis. Also ist erstmal sehr kritisch, würde ich sagen.
Mit dem ungünstigen Straßenverlauf, den zu erwähnen, und die schäbigen Häuser, das fand ich ganz amüsant. Je nachdem, wo man sich in Athen heute aufhält, kann man das vielleicht nachvollziehen, sogar mit den ungünstigen Straßenverläufen.
Das ist natürlich schon ein starker Kontrast. Also einerseits die prunkvollen Bauten, die Akropolis, das Athener Heiligtum, dann das Theater, das Odeion, also alle das, was man heute noch als typische Bauten für das antike Athen wahrnehmen würde. Und dennoch betont er eben, dass Athen eine schlechte Wasserzufuhr hat, einen ungünstigen Straßenverlauf, eben aufgrund des Alters. Das heißt, er hat schon begriffen, Athen ist eine über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg gewachsene Stadt, ist keine Planstadt, wie das vielleicht eben Priene und Olynth sind. Und deshalb also sind die Straßen verwinkelt und nicht so nach einem schönen rechtwinkligen Raster geplant.
Also quasi der klassische Vergleich zwischen New York und irgendeiner mittelalterlichen europäischen Stadt.
Ganz genau, das ist im Prinzip genau das, worum es hier geht.
Liest sich aber auch ein bisschen wie so eine Google-Rezension. Ab und zu schreibt er, sehenswert, das ist zwar halb fertig, aber trotzdem ganz nett.
Aber wie viele Sterne sind das jetzt?
Das können wir erst, wenn wir das ganze Zitat fertig gelesen haben, beurteilen, denn es geht noch weiter. Also Herakleides Kritikos beschreibt zunächst einmal die Infrastruktur, also das, was ihm auffällt, und dann geht es ihm aber vornehmlich auch um die Attraktionen in der Stadt, also das kulturelle Leben, was eben Athen als antike Metropole zu bieten hat. Und ich zitiere weiter. Mancherlei Feste, von einigen Philosophen auch seelische Verführungen und Erholung. Viel Unterweisung und fortwährend Schaustellung. Die landwirtschaftlichen Produkte sind unermesslich gut und im Geschmack unübertroffen, aber ein wenig zu knapp. Doch der für jede einzelne Besuchergruppe passende, ihren jeweiligen Neigungen entgegenkommende Zeitvertrieb bewirkt, indem er den Sinn auf das Gefällige lenkt, dass man die Bedienung seiner Bedürfnisse einfach vergisst. Durch ihre Schaustellungen und die Beschäftigungen bewirkt die Stadt für die einfachen Leute Hungerunempfindlichkeit, indem sie die Nahrungsaufnahme einfach vergessen lässt. Für Leute mit gefüllter Reisekasse ist keine andere Stadt so für das Vergnügen geschaffen.
Also es gibt überall was zu erleben. Solange du Geld dabei hast, kannst du in Athen wirklich eine klasse Zeit haben. Feste, Philosophen, seelische Verführung, uiuiui.
Aber du kannst nichts essen scheinbar.
Genau, das ist der Punkt an dieser Stelle, dass Athen natürlich in klassischer Zeit notorisch unterversorgt war, vor allem bei Grundnahrungsmitteln wie Weizen oder Getreide, aber eben andere Produkte waren in Hülle und Fülle verfügbar, das Olivenöl beispielsweise, der Honig war schon berühmt in Athen und deshalb also auch da wieder ein Kontrast. Aber er beschreibt nun auch weiter die Bewohner der Stadt. Und ich zitiere weiter, von den Bewohnern sind die einen Attiker, die anderen aber Athener, also Stadt-Land-Vergleich. Die Attiker übertreiben es mit der Geschwätzigkeit, sie sind heimtückisch und lauern den Leben der Fremden wie Sykophanten auf. Die Athener hingegen sind großherzig, sind in den Charakterzügen aufgeschlossen und von Grund auf Behüter der Freundschaft. Dennoch laufen in der Stadt einige Schwätzer herum. um die gerade anwesenden und wohlhabenden Fremden zu erpressen. Wenn das Volk solche erfasst, verhängt es harte Strafen. Die wahrhaften Athener sind scharfsinnige Zuhörer der Künste und unermüdliche Zuschauer. Kurz und gut, in demselben Maße, in dem sich die übrigen Städte mit ihren Vergnügen und kultivierter Lebensführung vom Land unterscheiden, in dem Maß übertrifft Athen die übrigen Städte. Hüten muss man sich aber nach besten Kräften vor den Freudenmädchen, um nicht unversehens lustvoll ruiniert zu werden.
Oh, der hat echt alles ausprobiert.
Der gibt wirklich ein großes Panorama, einerseits natürlich der Freizeitaktivitäten, die eben bis zum Bordellbesuch reichen, und andererseits halt eben auch eine Art Charakterstudie. Also die Leute auf dem Land sind irgendwie geschwätzig, sind heimtückisch, nicht so wirklich aufgeschlossen, und die Städter sind großartig, großmutig. Also auch hier eine starke Bewertung dieses Stadt-Land-Kontrasts.
Hattet ihr denn jetzt, wie ihr vor Ort wart, konntet ihr diesen Stadt-Land-Vergleich auch ziehen?
Das ist heute, würde ich sagen, ganz schwer nachzuvollziehen, weil wenn man mit dem Flugzeug ankommt, dann landet man eigentlich hinter dem Hymettos, also man sieht die Stadt eigentlich gar nicht direkt vom Flughafen aus, und man ist auch mitten auf dem Land, also in der Chora, in der antiken Chora der Stadt Athen. Und erst wenn man dann in den Zug steigt, in die erste Zuglinie steigt und in die Stadt fährt, dann irgendwann tritt man eben in die Stadt ein, die aber schon sehr, sehr früh eigentlich beginnt. Also man hat den Eindruck, dass die moderne Stadt wirklich extrem groß ist und auch dieses Becken, in dem sich eben auch die antike Stadt befand, also das von Hügeln umschlossen ist, aber im Zentrum eben das Stadtzentrum hatte, dass diese Stadt einfach viel, viel größer ist als die Antike und über die Dimension eigentlich gewachsen ist.
Ich bin ein bisschen neidisch und sehr traurig, dass ich noch nicht da war. Also ich glaube, wenn das nächste Mal so eine Reise platzt, muss ich unbedingt mitfahren, weil es klingt einfach so cool.
Was mir jetzt noch auch akut eingefallen ist, weil er ja diese Trockenheit Athens mehrmals erwähnt. Und ich war jetzt tatsächlich mit dir, Julian, das allererste Mal im Frühjahr in Athen. Und sonst auch immer nur im Sommer oder Spätsommer, Herbst so ein bisschen. Boah, und da ist Athen heiß, trocken, staubig auch oft irgendwie. Und so richtig grün, Quelle, Flüsse gibt es ja sehr wenige. Da muss man lange Ausschau halten. Also das kann ich sehr, sehr nachvollziehen, dass er das direkt auch in seinem Reisebericht als erstes am Anfang so erwähnt, dass Athen von dieser Trockenheit so geprägt ist.
Und genau diese Trockenheit, die eben im Sommer so offensichtlich ist, und auch diese brütende Hitze, die man in Athen erlebt, die erlebt man eben im Frühjahr nicht. Und deshalb ist eigentlich der Frühling auch die schönste Zeit, um Athen zu besuchen, finde ich. Dann sind diese Touristenströme noch nicht so groß. Man hat noch ein bisschen mehr Platz auf den Ruinen und kann sich die Sachen ein bisschen genauer anschauen. Und auch das Klima ist einfach angenehmer. Also wer auch immer einen Athenbesuch plant, Max, wenn wir mal gehen, dann auf jeden Fall im Spätsommer, im Herbst oder im Frühling.
Alles klar. Und was ist dann jetzt so das erste Reiseziel? Also quasi wir landen, wir kommen an, wir sehen endlich die Stadt, fahren mit dem Zug rein. Wo gehen wir als erstes hin?
Wir würden zuerst ins Zentrum gehen, und zwar auf die Akropolis. Die Akropolis ist heute noch eigentlich das Stadtzentrum und auch das Symbol. Also wenn man an Griechenland denkt, dann denken wirklich viele auch an die Akropolis, an den Parthenon, an das Symbol eigentlich der klassischen griechischen Identität. Und diese Symbolik und diese Bedeutung der Akropolis, die wurde schon in der Antike als zentral für die Identität der Athener wahrgenommen. Und wir können hier einen Reisebericht oder eine geografische Beschreibung, besser gesagt, von Strabon lesen, der in augusteischer Zeit, also schon einige Zeit nach der Klassik, schon in der frühen Kaiserzeit, geschrieben hat. Die Stadt selbst ist ein im Flachland liegender, rings umsiedelter Fels. Auf dem Felsen ist das Heiligtum der Athener, der alte Tempel der Polias, in dem sich die ewig brennende Lampe befindet, und der Parthenon, den Iktinos geschaffen hat, in dem das elfenbeinerne Werk des Phidias, die Athena, steht. Doch indem ich in die Menge dessen gerate, was über diese Stadt in allen Tonarten in der ganzen Welt ausposaunt wird, scheue ich mich, ausführlich zu werden, damit meine Schrift nicht über das vorgesteckte Ziel hinausschießt. Also ganz klar, Athen war schon in der Kaiserzeit eine wichtige Metropole, über die man in der ganzen damalig bekannten Welt gesprochen hat. Und Strabon bleibt bei seinem Bericht hier extrem pragmatisch.
Das heißt, das ist der ganze Bericht. Mehr möchte er über Athen gar nicht sagen, weil so, ihr wisst eh schon alles über Athen. Lass mal drüber bleiben.
Er möchte sich nur kurz halten hier, er geht dann weiter auf die Gebäude ein noch, aber er möchte halt nicht ins Schwärmerische geraten. Und genau diesen Ton, also das Schwärmen und den Pathos, den Strabon hier bewusst vermeidet, den finden wir bei Plutarch. Und zwar in der Vita des Perikles, also in der Biografie des Perikles. Perikles, der wichtigste Politiker des klassischen Athen, also im 5. Jahrhundert vor Christus, und Plutarch beschreibt die Akropolis in folgenden Worten. So stiegen die Bauten empor in stolzer Größe, in unnachahmlicher Schönheit der Formen, und die Meister wetteiferten miteinander, durch die Feinheit der Ausführung über ihr Handwerk hinauszuwachsen. Das Wunderbarste aber war doch die Schnelligkeit, denn obschon man glaubte, dass zur Vollendung jedes einzelnen dieser Bauwerke die Arbeit vieler Generationen kaum ausreichen werde, wurden sie alle in der glanzvollen Zeit dieser einen Regierung zu Ende geführt, also der Regierung des Perikles. Umso mehr müssen wir die Bauten des Perikles bewundern. In kurzer Zeit wurden sie geschaffen für ewige Zeit. Ihre Schönheit gab ihnen sogleich die Würde des Alters, ihre lebendige Kraft schenkt ihnen bis auf den heutigen Tag den Reiz der Neuheit und Frische. So liegt ein Hauch immerwährender Jugend über diesen Werken, die Zeit geht vorüber, ohne ihnen etwas anzuhaben, als atmete in ihnen ein ewig blühendes Leben, eine nie alternde Seele.
Na, er ist wirklich begeistert und findet alles ganz glanzvoll und großartig. Und er bewundert diese ganzen Bauwerke. Was ich total spannend finde, er sagt, in kurzer Zeit wurden sie geschaffen, diese ganzen Gebäude, für die ewige Zeit. Und es ist ein bisschen fast so, als ob er in die Zukunft geblickt hätte, weil ja doch diese Bauten auch heute noch sehr die Akropolis und unsere Wahrnehmung der Stadt beeinflussen, oder?
Es ist genau diese Stimmung, die auch die damaligen Archäologen und antiken Begeisterten eigentlich beeinflusst hat. Und zwar müssen wir hier ein bisschen in die Forschungsgeschichte gucken. Also Athen war natürlich eine antike Metropole, war in der römischen Kaiserzeit eine wichtige Stadt, war in byzantinischer Zeit nach wie vor besiedelt, also die ganze Zeit der Geschichte hindurch eben als Stadt besiedelt.
Also nach diesen perikleischen Bauten kamen noch mal hunderte Jahre an neuen Bauten und total viel weitere Geschichte immer noch nach.
Und vor allen Dingen auch fast 400 Jahre lang eine Zeit der türkischen osmanischen Herrschaft. Also Athen und Griechenland war eben zwischen 1453 und 1832 Teil des Osmanischen Reiches. Das heißt, der Parthenon, der vorher einmal zur Kirche umfunktioniert wurde, wurde dann zur Moschee. Also eigentlich alle möglichen Kulturformen fanden auf der Akropolis ihren Platz und haben natürlich auch die Wahrnehmung der Akropolis als Zentrum Athens geprägt. Und diese Begeisterung für die Antike und vor allem auch für die griechische Identität, dieses klassische Ideal der klassischen Zeit des Perikles, die wurde so richtig entfacht, als Griechenland eben dann unabhängig vom Osmanischen Reich wurde und den griechischen Nationalstaat gründen konnte. Und das war die Zeit also nach 1832, nach dieser Unabhängigkeitsbewegung und diesem Unabhängigkeitskrieg. Und das war die Zeit, wo auch die ersten Ausgrabungen dann systematisch eben die Akropolis untersuchten und auf diese perikleische Zeit, auf dieses 5. Jahrhundert zurückstoßen wollten und das freilegen wollten.
Das heißt, man wollte den Parthenon da nicht mehr als Moschee stehen haben, man wollte den da nicht mehr als vorherige Kirche stehen haben, man wollte den wieder als schönen, antiken, klassischen Tempel da sehen, um sich da zurückberufen zu können auf die glorreiche Vergangenheit, um da als griechischer Nationalstaat dann anknüpfen zu können.
Genau, das war die Zielsetzung, natürlich beeinflusst auch von den ausländischen Kräften, die also Athen auch zur kulturellen Metropole dann intellektuell gemacht haben. Also Athen, das muss man sich vergegenwärtigen, kurz nach der Unabhängigkeit Griechenlands war eigentlich ein kleines Dorf, wo nur wenige hundert Häuser noch intakt waren nach den Kriegswirren. Also beileibe nicht die ideale und idealisierte Metropole der periklesischen Zeit, aber eben ein maßgeblicher Beitrag hat hier Lord Elgin auch geleistet, eine sehr streitbare Persönlichkeit, heute hauptsächlich bekannt durch die sogenannten Elgin Marbles. Also Lord Elgin war ein Antikenbegeisterter und auch ein Diplomat, der im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in Athen war und dessen Ziel es eben war, Kunstschätze nach England zu bringen. Und er konnte durch diplomatisches Geschick dann eben erzielen, dass er vom Sultan, der in Istanbul, also in Konstantinopel saß, die Erlaubnis bekam, große Teile des Skulpturenschmucks vom Parthenon abzubauen und nach England zu bringen. Und seitdem sind diese Skulpturenstücke, also Teile des Frieses, die Metopen, die Giebelfiguren im British Museum zu sehen und nicht mehr in Athen. Und das war also eine Strömung der antiken Begeisterung. Athen gerät wieder in den Fokus der europäischen Kultur. Man reist nach Athen, man versucht die Spuren der alten Griechen wiederzufinden. Natürlich mit dem Hintergedanken, die antiken Schätze dann auch zu exportieren und mit nach Hause zu nehmen, um die eigenen Museen zu füllen. Und das führt auch dazu, dass dann Stück für Stück systematisch gegraben wurde. Und das vor allem eben seit der Unabhängigkeitserklärung 1832.
Wie lief die Grabung denn dann ab?
Die Zielsetzung von Panagiotis Kavadias und Georg Kaverau, also eine griechisch-deutsche Leitung, ein Duo, zwei großen Archäologen des späten 19. Jahrhunderts, war wie folgt. Das lässt sich der Publikation von 1906 entnehmen, die eben die Jahre 1885 bis 1890 beschreibt. Und die sagen Folgendes. Die leitenden Gesichtspunkte bei den Arbeiten waren folgende. Erstens, die Ausgrabungen müssen an allen Punkten der Akropolis bis zur Oberfläche des Felsen vordringen.
Was ja eigentlich auch schon absolut irre ist. Wir erinnern uns, wie das funktioniert in der Archäologie. Meistens sind die jüngeren Sachen weiter oben, alles was älter ist, ist immer weiter unten. Und wenn die jetzt planen, bis zur Oberfläche des Felsens vorzudringen, also bis ganz, ganz unten, bedeutet das ja, dass alles Jüngere weggeschaufelt wird. Das heißt, da werden dann Jahrhunderte, verschiedene Epochen werden weggeschaufelt. Wir wollen nur zur Oberfläche des Felsens vordringen, da, wo dann die großartigen perikleischen Bauten stehen, oder?
Genau, es geht also wirklich darum, eigentlich alles aus dem Weg zu räumen, was irgendwie dazwischen steht, zwischen dem damaligen Zeitpunkt, also spätes 19. Jahrhundert, und dem 5. Jahrhundert vor Christus, der perikleischen Zeit. Und sie versuchten aber auch zu dokumentieren, und das ist der zweite Punkt. Nachdem der Fels freigelegt ist, muss sowohl dieser wie die erhaltenen Reste gezeichnet oder, wo nötig, fotografiert werden. Sodann ist die ausgegrabene Gegend zuzuschütten und die gewonnenen Schuttmassen sind in der Weise hinzuwerfen, dass durch diese Zuschüttung der Boden der Akropolis möglichst so hergestellt wird, wie er vielleicht im 5. Jahrhundert vor Christus war.
Okay, das heißt, sie interessieren sich jetzt nicht nur für die ganz alten Sachen, sondern sie versuchen auch die alte Sache zu rekonstruieren. Also zumindest die Erdoberfläche. Also sie machen da einfach so Landschaftsgärtnerei und schauen einfach, ob sie wieder das 5. Jahrhundert nachbauen können.
Das trifft eigentlich den Zustand ziemlich gut. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die Akropolis also vollgebaut war mit späteren Zusätzen. Also einerseits eben römisches natürlich, also nachklassisches, hellenistisches, römisches, antike sozusagen, dann eben die byzantinischen Strukturen, dann gab es eine venezianische Periode, eine fränkische Periode und schließlich osmanische Strukturen, also Moscheen, Wohnhäuser etc., weil eben die Akropolis aufgrund der guten Verteidigungsmöglichkeit halt ständig auch genutzt wurde als Rückzugsort der mittelalterlichen Siedlung. Das heißt, all das wollten sie entfernen, all das sollte dem perikleischen 5. Jahrhundert weichen und sie wollten aber auch eine Art Museum erschaffen, also Landschaftsgärtnerei im Sinne einer musealen Präsentation. Und das ist der dritte Punkt. Wo der Fels eine Sehenswürdigkeit bot, ist diese nicht zuzuschütten, sondern sichtbar zu lassen und sind Mauern darum zu ziehen, um die umliegenden Schuttmassen abzuhalten. Also man sollte das präsentieren, was einen sehenswert erscheint und den Rest wieder zuschütten.
was ja dann auch sehr spannend im Auge des damaligen Betrachters lag. Also sie haben wahrscheinlich antike Überreste eher für eine Sehenswürdigkeit gehalten als die venezianischen oder die osmanischen Reste.
Ganz offensichtlich. Das ist nämlich im vierten Punkt dann explizit gesagt und die Wortwahl ist doch sehr eindeutig. Vierter Punkt: Die Akropolis muss von allen auf ihr noch übrigen späteren Bauten gesäubert werden.
Weg damit.
Also es ist wirklich eine systematische und planmäßige Säuberungsaktion, um das 5. Jahrhundert wieder zu finden. Und dann im fünften Punkt geht es darum, die hier und da in Haufen zusammenliegenden Steine müssen untersucht werden. Die vollständig unbrauchbaren sind unter dem Boden zu begraben, indem man sie zu den stattfindenden Zuschüttungen verwendet. Diejenigen, welche einigen Wert haben, sind in geeigneter Weise aufzustellen. Ferner sind die Steine herauszuholen, die zu den einzelnen Gebäuden, zum Beispiel zum Erechtheion, zum Parthenon, zu den Propyläen und so weiter gehören, und in der Nähe dieser Gebäude aufzustellen. Alle Steine, die nicht zu einem dieser Gebäude gehören, sind zu entfernen. Also es ist ganz klar so, man will nur noch klassische Bauwerke sehen und alles Spätere ist wegzuräumen.
Aber es liest sich auch so, als ob alles, was sie jetzt nicht direkt zuordnen könnten, also alles, was sie nicht genau wissen, zu welchem Gebäude es gehört, auch wenn es vielleicht aus dem 5. Jahrhundert ist, unter den Teppich gekehrt bzw. direkt in den Schutt verbannt, alles, was man nicht benennen kann.
Das war also eine sehr subjektive Einschätzung. Also man muss sich auch immer vergegenwärtigen, dass die Archäologie im 19. Jahrhundert noch ganz an den Anfängen stand. Also da hat vielleicht Schliemann die ersten Versuche in Troja gemacht. In Olympia wurden die ersten Kampagnen geführt und die ersten Grabungen gemacht. Aber die systematische Archäologie und vor allem die wissenschaftliche Archäologie, die wir heute kennen und die auch heute eben an der Universität gelehrt wird, die war damals noch an einem ganz anderen Punkt. Da ging es noch um ganz rudimentäre Dokumentation. Und das Problem für die heutige Forschung ist eben jenes, dass damit Befunde unwiederbringlich zerstört wurden. Also wenn man bis auf den Fels hinabgräbt, dann gräbt man das ganze Befundmaterial eben weg und zerstört eigentlich jegliche Befunde, die man heute mit ganz anderen Methoden, mit sorgfältiger Dokumentation etc. noch viel, viel besser auswerten könnte. Also insofern ist diese Aktion eigentlich eine ziemliche Katastrophe, wenn man diese Zielsetzung aus heutiger Perspektive liest.
Wie umfangreich war denn die Kampagne? Also betrifft das die ganze Akropolis in ihrer Gesamtheit? Also ist da heute einfach nichts mehr zu finden?
Das ist ziemlich die gesamte Akropolis, genau. Also da hat man wirklich bis zum Felsen eigentlich alles abgegraben, was es abzugraben gab. Es gibt auch historische Fotografien, wo man diese Schutthalden ganz, ganz eindrücklich sehen kann. Also die haben die Erdmasse ausgegraben, geguckt, ob da irgendwelche Funde aus der eben interessanten Zeit stammen. Und wenn nicht, dann hat man den Schutt über die Mauern der Akropolis hinabgeworfen und dann eben riesige Schutthalden eigentlich angeschüttet an den südlichen und nördlichen Abhängen der Stadt.
Weil ja eben dieser Fokus noch nicht, wie es heute in der Archäologie ist, darauf liegt, dass wir möglichst viel Wissen über die Antike sammeln wollen, sondern dass es damals ja vielmehr darum ging, neue Kunstschätze, neue Kunstwerke zu sammeln. Und wir alle fänden es schöner, wenn wir jetzt erst die Akropolis ausgraben würden, aber ich glaube, das muss man sich natürlich vor Augen führen, dass damals diese wissenschaftliche Archäologie noch ganz, ganz in den Kinderschuhen steckte. Die Idee vom stratigraphischen Prinzip oder wie graben wir überhaupt aus, wirklich noch ganz neu entwickelt wurde und dass gerade dann diese großen, teuren Projekte in dieser Zeit, wie die Grabung auf der Akropolis, natürlich viel mehr auf diese Kunstschätze abgezielt haben.
Und ich glaube, der Schlusssatz jetzt dieses Zitats zeigt nochmal auch die heutige Wahrnehmung der Akropolis. Und zwar beschreiben die Ausgräber wie folgt: Nach diesen Grundsätzen führte ich die Ausgrabungen und Arbeiten durch, infolge deren die Akropolis vollständig durchforscht wurde und das bleibende Aussehen erhielt, welches sie noch heute zeigt. Und insofern ist dieser Zustand, den eben Cavadias und Cavarau erschaffen hatten, auch der Zustand, den wir heute sehen. Wenn wir also heute die Akropolis besuchen, dann ist das eine ziemlich kahle und triste Wüste eigentlich. Also natürlich steht der Parthenon im Zentrum, das Herzstück der Akropolis, dann die Propyläen mit dem Eingang eigentlich zur Akropolis, der Athena-Nike-Tempel auf der Außenseite neben den Propyläen und dann das Erechtheion eben mit der Chorenhalle. Aber abgesehen von diesen vier Bauwerken sieht man heute eigentlich fast gar nichts mehr.
Eigentlich ein Vergnügungspark für Antikenbegeisterte, den sie da Ende des 19. Jahrhunderts erschaffen haben und der bis heute noch das moderne Aussehen prägt, aber ja an sich so wenig mit der Antike zu tun hat und auch so wenig mit dieser perikleischen Zeit zu tun hat. Klar, die Bauwerke, die stehen da jetzt, aber es wirkt ja alles wirklich so kahl. Und in der Antike, muss man sich ja vorstellen, da standen überall noch ganz viele hunderte, zahlreiche Weihgeschenke, Skulpturen, die Menschen sind da rumgelaufen, da war ein geschäftiges Treiben. Manche Bauwerke waren noch nicht fertig, wurden erst wieder neu aufgebaut. Also es gab nie diesen statischen, künstlichen Zustand, wie heute der Eindruck vermittelt wird.
Und ich glaube, das ist wirklich ein springender Punkt, dass man bei jeder Stadt, die man besucht, bei jeder Ruine, die man besucht, sich vergegenwärtigen muss, dass das eben eine Präsentation ist, eine Entscheidung von archäologischer Seite, die dann auch zu einem gewissen Standard wird. Also die Athena Akropolis ist im Prinzip heute genauso, wie sich das eben Cavadias und Cavarau vorgestellt hatten und ist insofern ein künstlicher Ort, den es zu keiner Zeit der Geschichte eigentlich gab, weder in der Antike noch im Mittelalter, sondern das ist eigentlich ein Produkt der neuzeitlichen Forschung.
Das ist echt ernüchternd, also weil man ja dann eigentlich das voll falsche Bild vermittelt. Wenn man da jetzt hingeht als jetzt nicht so tief in der Archäologie drinsteckender Mensch, glaubt man ja, dass das wirklich so ausgesehen haben könnte.
Ich glaube, die Rolle der Wissensvermittlung und auch um auf diese Problematik ein bisschen einzugehen, das ist eben die der Museen. Und seit 2009 ist ja eben auch das neue Akropolis-Museum eröffnet und für die Öffentlichkeit zugänglich. Das ist ja direkt südlich am Abhang der Akropolis und dort sind dann die ganzen Weihgaben, eben die auf der Akropolis standen, ausgestellt. Das Museum hat eine wunderschöne Glasfassade, dass man also eigentlich die Akropolis zu fast jedem Zeitpunkt im Blick hat. Und im dritten Stock ist der Grundriss des Parthenon nachgebaut, wo man also die Giebelfiguren, die Metopen und den Fries um den Tempel herum nachgebaut hat, eben mit Abgüssen der in England befindlichen Originalen. Und insofern, wenn man also dieses Ensemble vielleicht zusammen besucht, dann kann man wieder diesen kahlen Eindruck relativieren. Aber wenn man nur die Athena Akropolis besucht, dann ist das schon ein ziemlich einseitiges Bild, was man da gewinnt.
Was ich auch so spannend und wirklich clever gemacht finde im Akropolis-Museum, ist, dass sie da auf dem Stockwerk, wo sie die ganzen Weihgeschenke, die ganzen Statuen ausstellen, die vielleicht ganz anders und untypisch für ein Museum aufgestellt haben. Die schauen nämlich nicht alle in die gleiche Richtung und stehen irgendwie an der Wand, wie wir das heute vielleicht oft in Museen kennen, wo wir ja schon froh sein können, wenn wir einmal um die Statue rumgehen können. Dort im Akropolis-Museum haben sie es tatsächlich so gemacht, dass die alle in verschiedene Richtungen schauen, auf verschiedenen Höhen angebracht sind. Manche sind auf einem höheren Sockel, andere auf einem niedrigeren Sockel, um eben diese antike Wirklichkeit ein bisschen mehr nachvollziehbar zu machen, weil eben diese Akropolis wirklich vollgestellt war mit diesen ganzen Weihgeschenken. Und ich finde, das wird zumindest in Ansätzen ganz spannend nachvollziehbar gemacht dort im Museum.
Und ein zweiter Aspekt, der auch wirklich gelobt wird von den Spezialisten, ist die Tatsache, dass man das Museum ja natürlich auch auf antiken und mittelalterlichen Ruinen gebaut hat, aber dass man versucht hat, diese Ausgrabung, die natürlich im Zuge dieses Baus stattfinden musste, dass man die so gut wie möglich immer noch erhält und präsentiert. Das heißt, das ganze Gebäude ist eigentlich auf Pfeilern und lässt aber die Strukturen unterhalb sichtbar, indem man einerseits mit Glasboden arbeitet, aber andererseits auch gewisse Tribünen baut, um eben die Ausgrabung sehen zu können von der Vorterrasse. Und andererseits kann man die Ruinen heute auch besichtigen. Man kann also unter das Museum unten durch und kann sich dann auch da mit einem Film informieren, eben wie die Ausgrabungen abliefen etc. Und das finde ich ein sehr gelungenes Konzept, weil es eben zeigt, wir befinden uns mitten in einer antiken Stadt Und wenn ich etwas ausgrabe und etwas bauen möchte, dann ist das wieder zuschütten und zubetonieren nicht die einzige Lösung, sondern man kann das auch nutzen als Chance, um eben eine Ruine und eine Stätte auch zu präsentieren.
Das zeigt eben auch, dass es nicht nur die großen Bauten wie den Parthenon gab, sondern eben auch ganz normale Wohnsiedlungen, ganz viele weitere Häuser, überall noch heute in Athen unter der Stadt vergraben sind.
Und es gibt noch ein zweites Viertel eigentlich, das in der Forschungsgeschichte hoch umstritten war. Also man hat natürlich zu Beginn einmal die Akropolis ausgraben wollen, weil auch der Parthenon sichtbar war und die ganzen klassischen Bauten doch noch gut sichtbar waren. Aber dennoch wusste man natürlich auch, dass es in Athen eine Agora gab, also ein politisch-wirtschaftliches Zentrum, was auch für die ganze Entwicklung der Demokratie natürlich extrem wichtig war, wenn wir den antiken Quellen eben folgen. Und es war schon seit eigentlich Beginn des griechischen Nationalstaates ein Interesse da, dass man eben die antike Agora auch ausgräbt. Problematisch ist nur, dass der Ort der antiken Agora damals eben vollständig überbaut war mit einer Siedlung, die eben ganz verwinkelte Gassen besaß, die so ein bisschen ein Armenviertel, vielleicht etwa zu vergleichen mit Slums so ein bisschen, so diesen Charakter eigentlich trug. Und genau an dieser Stelle vermutete man eben die antike Agora. Und um die Agora auszugraben und damit die Amerikaner, die auch heute noch die Agora-Ausgrabungen leiten, um die Genehmigung zu bekommen für die Ausgrabung, musste ein Viertel der modernen Stadt abgerissen werden. Und dieses Viertel hieß Vrissaki und ist in einer vor 2 Jahren erschienenen Publikation eigentlich wirklich wunderschön illustriert worden. Die Archäologin Sylvie Dumont hat sich im Archiv eben der American School at Athens umgesehen und hat Informationen gesammelt, die eben dieses Viertel, das der Athener Agora und den Ausgrabungen weichen musste, dokumentiert.
Das heißt, man wusste, okay, es muss eine Agora geben, man wusste auch, wo man die zu vermuten hat in Athen. Und die Archäologen wollten die unbedingt ausgraben, na klar. Da kamen dann sogar noch ausländische Archäologen, die amerikanischen Archäologen von der American School. Und die haben gesagt, hey, wir wollen jetzt hier graben, jetzt müsst ihr hier leider dieses Viertel abreißen, dieses moderne Viertel, was da drüber stand.
Dieses Problem hat natürlich für soziale Spannungen geführt. Es haben in diesem Viertel, wo man die Agora vermutet hat, etwa 5000 Menschen gewohnt. Es gab ca. 350 Grundstücke, also Parzellen, Grundstückparzellen, die auch mit klaren Besitzverhältnissen eben vergeben waren. Und man musste jetzt also eine Lösung finden, um diese Menschen irgendwie zu entschädigen, damit man deren Viertel und deren Wohnungen und Häuser eigentlich abreißen kann. Und das erfolgte auch auf Druck natürlich der amerikanischen Archäologen. Man muss sich vorstellen, dass Athen damals in einer sehr schwierigen Lage war. Also 1927, als diese Grabungsgenehmigung verhandelt wurde, waren nur wenige Jahre vergangen seit der kleinasiatischen Katastrophe, also seit Athen und die moderne Türkei einen Bevölkerungsaustausch beschlossen hatten. 1923 mussten also ca. 2 Millionen Griechen die heutige Türkei verlassen und nach Griechenland zurück und im Gegenzug 400.000 Muslime aus Griechenland in die Türkei, also eigentlich in ein Land, in dem sie vorher nicht gelebt waren und in dem sie vielleicht auch gar keine Wurzeln mehr hatten, weil sie eben in Griechenland aufwuchsen. Also es gab diesen unglaublichen Strom an Flüchtlingen. In dieser Zeit sind die Immobilienpreise natürlich in die Höhe geschossen. Man musste die Flüchtlinge irgendwie unterbringen. Und in dieser Zeit stand eben auch dieses Viertel sehr stark im Fokus. Und auf Drängen der amerikanischen Archäologen und auch auf politischen Druck, also Griechenland hat damals auch Stabilisierungskredite bekommen zu Vorzugszinsen von den Amerikanern und es wurde also auch politisch Druck ausgeübt, wurde also dieses Viertel enteignet und zu schlechteren Konditionen vergütet, als sie damals zu dem Zeitpunkt eigentlich waren. Man hat also einen Zeitpunkt in der Vergangenheit gewählt, 1914, Da waren also Steuerdaten vorhanden und Grundstückpreise und Immobilienwerte. Und zu diesen Preisen hat man eigentlich dann die Rückerstattung und die Entschädigung dann rückvergütet, obwohl das eigentlich gar nicht mehr dem damaligen Preisniveau entsprach. Also das war eine Zeit auch der Unruhe. Die Archäologie hatte im Volksmund natürlich einen sehr schlechten Ruf. Es ging wirklich auch um Vertreibung von Menschen, um graben zu können.
Ich finde es auch total wichtig, sich das vor Augen zu führen. Also wir kennen alle die schönen Funde von der Athener Agora und das ist ja immer noch ein riesengroßes Grabungsprojekt von den Amerikanern. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, okay, ja, jetzt auf der Akropolis wurde dieser antike Vergnügungspark im Prinzip für uns alle errichtet. Und ein anderes Beispiel für die Forschungsgeschichte in Athen ist eben, dass in einem Viertel Menschen dazu gezwungen werden, umsiedeln zu müssen und dann mal fair entschädigt werden.
Und ich finde das wirklich sehr schön, dass diese Geschichte nun so vorbildlich aufgearbeitet wurde durch diese Publikation von Dumont. Also ich kann das wirklich nur ans Herz legen, wenn man sich auch für die moderne Geschichte Athens interessiert, dass man einen Blick in diese Publikation wirft, die ich dann auch verlinken werde auf der Website ausgesprochenalt.com.
Ich bin aber trotzdem irgendwie ganz happy, dass Sie ja tatsächlich auch die Agora getroffen haben, oder? Also stell dir vor, Sie reißen jetzt dieses Viertel ab, vertreiben die Menschen und hätten dann die Agora nicht gefunden. Das wäre doch ein bisschen bitter geworden.
Ja, die Agora war auch teilweise schon bekannt, weil man beispielsweise genau an der Ecke die Bahnlinie schon lange gebaut hatte. Also die Athen, das Zentrum mit dem Piräus verband. Also man wusste auch aufgrund von oberirdischen Funden, zum Beispiel das Hephaisteion war auch die ganze Zeit sichtbar. Das war auch in eine Kirche umgewandelt worden. Und insofern war das also ziemlich klar, dass man die Stelle dieser Agora auch eingrenzen konnte. Und insofern hat man da also nicht per Zufall die Stelle ausgewählt. Aber dennoch, der Plan war schon da, dass man eigentlich die gesamte Innenstadt Athens, also die Altstadt, die auch heute noch eben mit verwinkelten Gassen, mit kleinen Geschäften, kleinen Cafés etc. geprägt ist, dass man genau dieses Viertel eigentlich freiräumt für die Archäologie. Und die Amerikaner waren eben dann erfolgreich genug, um dann wirklich bis heute diese Zone auch gewissermaßen für sich zu beanspruchen.
Wird es denn oder ist auf der Agora auch so viel rekonstruiert worden oder der ganze nicht-perikleische, nicht-5. Jahrhundert-Teil ist alles abgetragen worden?
Ja, die Struktur der Agora ist ein bisschen schwierig, weil sie vor allem auch im Hellenismus sehr stark geprägt wurde durch eben Bauten, die eigentlich gar nicht mehr klassisch waren. Und ein Beispiel eben für so eine Rekonstruktion und auch ein Wiederaufbau ist die sogenannte Attalos Doa, also eine Säulenhalle, die von Attalos II. Gestiftet wurde, die die Westseite eigentlich der Agora rahmte. Und diese Doa wurde mit Geld von John Rockefeller in den 50er Jahren eigentlich komplett wieder aufgebaut. Witzig ist, das schreibt auch Sylvie Dumont, dass diese Stoa eigentlich zu Beginn als hässlich wahrgenommen wurde, weil sie war so ganz weiß, ganz hell leuchtend und hatte überhaupt nicht diesen antiken Charakter, diesen altertümlichen Charakter, sondern war extrem künstlich und unpassend eigentlich in dieser Landschaft. Mittlerweile hat sich das wahrscheinlich ein bisschen relativiert und ich finde es auch ein wirklich schöner Ort, um zu verweilen. Ich bin schon oft beispielsweise vom Regen erwischt worden auf der Agora und dann kann man da unterstehen und es gibt ein wunderschönes Museum, wo die Funde der Agora oder einzelne ausgewählte Funde eben präsentiert werden. Also insofern, ich finde das eine recht gelungene Rekonstruktion, aber es war natürlich damals schon ein sehr starkes Statement von den Amerikanern. Also wir klotzen hier so eine Säulenhalle hin und das war also wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein bescheidenes Zeugnis des Managements dieser Ruine.
Das war eigentlich eine spannende Geschichtswiederholung, dass zuerst Attalos, also ein fremder Herrscher, auf der Agora eine fette Säulenhalle hinbaut und die gleiche Säulenhalle wird nachher von den Amerikanern und auch in der ausländischen Macht wieder hingestellt. Das ist eigentlich eine schöne Doppelung.
Das ist quasi History repeating itself.
Ja, eigentlich ganz cool.
Aber zeigt ja auch in der Tat, dass damals die Archäologie, die Antike, sehr, sehr stark auch mit vom Nationalismus geprägt war. In dem Fall jetzt die Amerikaner, die hier ein Statement setzen in Athen, hallo, wir können uns es leisten, diese Stoa wieder aufzubauen. Wir haben offenbar sowieso genügend Einfluss, dass wir überhaupt die Erlaubnis bekommen, hier die Agora auszubuddeln.
Puh.
Vielleicht noch mein drittes Beispiel zu erwähnen. Also wir haben jetzt über die Akropolis, die Agora gesprochen. Eine dritte archäologische Zone, die sehr präsent ist, ist der Athener Keramaikos. Ein deutsches Projekt, also seit 1914 in deutscher Hand. Und diese Ruinenstätte hat eigentlich einen ganz anderen Charakter als die vorher erwähnten, weil eben zum damaligen Zeitpunkt, als man diesen Keramaikos und die Stadtmauer und das Gräberfeld vor der Stadt, also die Zone direkt außerhalb der antiken Stadt, ausgraben wollte, war dieses Gebiet nie überbaut. Das war also schon in Athen des 19. Jahrhunderts Vorstadtgebiet. Und da konnte man ziemlich unproblematisch dann graben. Und man hat dann auch bei der Präsentation dieser Ortschaft auch versucht, das so ein bisschen als Biotop mitten in einer Millionenstadt zu präsentieren. Also man hat indigene Pflanzen wieder angepflanzt. Man hat versucht, an eine antike Tradition anzuknüpfen, um auch so ein bisschen diesen Vorstadtcharakter noch zu bewahren. Und ich finde, das ist an dieser Zone eigentlich recht gut gelungen. Also das ist wahrscheinlich heute das unproblematischste Beispiel einer antiken Ruine in der modernen Stadt Athen. Oder wie würdest du das beschreiben, Fabiola?
Ich bin vom Besuch im Keramaikos immer ganz beeindruckt. Also wir waren jetzt da, glaube ich, am dritten oder vierten Tag dort und wir kamen an und plötzlich ist alles grün. Wir haben ja schon über diese Trockenheit gesprochen, die in Athen so präsent ist. Jetzt im Keramaikos, also im Vorgebiet vor der Stadt, da fließt dann auch der Eridanos, also ein Fluss, der das Ganze bewässert. Und dadurch sieht man plötzlich grünes Gras. Man sieht im Frühling Pflanzen, Blumen. Und gleichzeitig merkt man auch total, dass sich die Ohren das erste Mal wieder entspannen können, weil es wirklich so ein, ja, jetzt kein Naherholungsgebiet ist, aber ein Biotop ist, es wird wieder ruhig. Es ist eben dieser große Kontrast zu dem lebendigen, modernen Athen. Überall fahren Autos und Motorräder, es ist laut. Und im Keramaikos merkt man richtig, da ist es ruhig, da ist es grün, da laufen ganz viele Schildkröten rum zum Beispiel auch. Aber abgesehen davon, jetzt zurück zur Antike, finde ich ganz spannend, dass man im Keramaikos sowohl die archaischen als auch die klassischen Grabsteine hat stehen lassen, aber eben auch überall noch die hellenistischen Grabsteine stehen, die viel weniger prunkvoll sind, wo man sich jetzt vielleicht auch denken könnte, ach, die sind nicht mehr so beeindruckend wie die aus klassischer Zeit. Die werden trotzdem im Keramaikos stehen gelassen, also da sieht man dann die verschiedenen Epochen, die verschiedenen Zeiten des antiken Friedhofs alle gemeinsam. Aber natürlich, das ist dann auch für den modernen Besucher auch wieder anders schwierig zu verstehen, weil man sich dann eben vergegenwärtigen muss, dass es nicht alles gleichzeitig entstanden. Also auch da dann hat die Forschungsgeschichte immer auch einen Einfluss auf die moderne Wahrnehmung.
Also wenn wir jetzt vielleicht eine Reiseempfehlung aussprechen wollen, dann würde man auf jeden Fall die Akropolis besuchen müssen, die Agora, den Keramaikos. Also diese Trias eigentlich sicher. Und dann gibt es natürlich noch einige Museen, die man auch unbedingt sehen sollte. Also einerseits das Akropolis-Museum, das lässt sich wunderbar verbinden mit dem Besuch der Akropolis, weil man da auch am Südhang der Akropolis eigentlich rauskommt und direkt vor dem Museum steht und da eigentlich gleich weitermachen kann mit der antiken Tour.
Oder sich vorher noch eine kleine Stärkung in Form eines Cafés oder eines Snacks holt und dann kann man am Nachmittag gestärkt ins Akropolis-Museum.
Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall im Akropolis-Museum. Und andererseits gibt es das Archäologische Nationalmuseum, das ist auch im 19. Jahrhundert erbaut worden, 1874 und dann später mit Erweiterungen. Ein klassizistischer Entwurf eigentlich von Ernst Ziller, also mit einer Fassade, die so ein bisschen an das alte Museum vielleicht erinnert in Berlin. Und da werden halt über 11.000 Exponate aus ganz Griechenland ausgestellt, von der Vor- und Frühgeschichte eben bis in die Spätantike.
Es ist ein riesiges Museum. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen für die Antike interessiert, könnte man da wahrscheinlich eine ganze Woche drin verbringen und hat immer noch nicht alles gesehen.
Und was für mich besonders spannend ist, im Südflügel liegt das Epigraphische Museum. Und das wurde auch im Zuge einer Erweiterung dieses Nationalmuseums gegründet und ist bis heute das weltweit einzige Museum mit der größten Inschriftensammlung. Es sind über 14.000 Inschriften aufbewahrt. Man kann natürlich nicht alle sehen, aber es gibt eine repräsentative Ausstellung auch mit Entwicklung zur Schrift, Alphabetschrift, Dann verschiedene Buchstabenformen kann man sehen. Man kann politische Dokumente zur Stadt sehen. Also wirklich ganz, ganz schön eingerichtet.
Ich finde es gut, dass du es erwähnst, weil ich glaube, das Archäologische Nationalmuseum, das hat irgendwie jeder auf dem Schirm. Gut, vielleicht plant man dann da auch nur 2-3 Stunden ein und ich würde immer sagen, das reicht überhaupt nicht aus. Aber das Epigraphische Museum, das kann man vielleicht leichter nochmal übersehen. Das steht vielleicht nicht in jedem Reiseführer so präsent drin. Aber ich war jetzt ja mit dir dort, habe eine exklusive Führung bekommen und ich sage ganz offiziell, das lohnt sich.
Und man muss auch sagen, für die Numismatiker ist auch was mit dabei. Also für dich, Max, bei unserem zukünftigen Besuch würden wir natürlich an erster Stelle ins Numismatische Museum gehen. Das ist sogar das älteste Gebäude eigentlich von den vorhin genannten. Das wurde 1834 gebaut. Das war früher ein Wohnhaus von Heinrich Schliemann.
Also dem Heinrich Schliemann, der das Troja gesucht hat. Dem ganz frühen Archäologen.
Also tatsächlich wirklich einen sehr historischen Charakter.
Allein dafür lohnt es sich.
Und da ist also heute die numismatische Sammlung eigentlich oder eine der numismatischen Sammlungen untergebracht und eben mit einer Ausstellung. Das lohnt sich also auch auf jeden Fall. Daneben gibt es noch das Byzantinische Museum, also für die byzantinische Zeit. Das ist auch sehr modern und sehr gelungen, wird auch gelobt. Das Museum für kykladische Kunst, also diese ganz besondere Kunstform der Vorgeschichte auf den Kykladen mit diesen marmornen Idolen, die so fast schon abstrakt wirken in unserem heutigen Kunstverständnis. Es gibt das Benaki-Museum für griechische Kultur, es gibt die Pinakothek, also die Gemäldegalerie eigentlich. Also es gibt wirklich unzählige Museen, die man in Athen entdecken kann. Insofern, also ein Besuch Athens lohnt sich auf alle Fälle, ob man sich für die Antike interessiert, für die moderne Geschichte. Es ist eigentlich für jeden und für jede etwas dabei.
Das klingt echt traumhaft und ich freue mich schon sehr, Julian, wenn wir da dann jetzt bald hinfliegen.
Das ist das Gute, es lohnt sich nämlich immer auch ein zweiter, ein dritter, ein vierter und ein 25. Besuch in Athen, weil man immer Neues entdecken kann.
Dann lass uns das jetzt schon mal nach der Podcast-Aufnahme gleich ein bisschen planen, wann wir das machen wollen. Ich bin auf jeden Fall jetzt Feuer und Flamme und freue mich sehr, Julian, dass du uns das heute alles mitgebracht hast. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Schön, das freut mich sehr. Dann ist der Funken ja auch bei dir übergesprungen.
Max will nach Athen.
Auf jeden Fall. Ja, das machen wir.
Ziel erreicht.
Ich glaube, was du heute so spannend uns zeigen konntest, ist, so wie wir Athen heute erleben und wie Max bald Athen erleben wird, hängt eigentlich so wenig damit zusammen, wie ein antiker Zeitgenosse die Stadt wahrgenommen hat, sondern ist so stark von der Forschungsgeschichte beeinflusst, von den unterschiedlichen Projekten der Foreign Schools, der ausländischen Schulen, der ausländischen Archäologinnen und Archäologen beeinflusst. Und diese Präsentation, wie sie heute zu sehen ist, ist eben ganz, ganz stark von der Forschungsgeschichte beeinflusst. Und ich finde es total spannend und auch sehr, sehr wichtig, dass wir das heute mit dir besprochen haben und dass du uns das heute so mitgebracht hast.
Wie immer findet ihr natürlich alle von Julia mitgebrachten Quellen auf unserer Homepage, ausgesprochenalt.com. Da verlinken wir euch natürlich auch die Publikation, die Julian vorher genannt hat. Ein paar schöne Bilder werdet ihr auch finden. Und da bleibt uns jetzt eigentlich nur zu sagen, danke Julian, dass du dabei warst und danke euch fürs Zuhören.
Ich danke, es war wie immer eine Freude. Kalinichta.
Kalinichta und bis bald.
Tschüss, Papa.
Tschüss.
Tschüss.